स्मृति वदन वाचा तथैव मनसा विदन् तत्स्थानं चरितस्तन्वा मूरते शरणागता। Jemand, dessen Körper völlig Zuflucht genommen hat an einem heiligen Ort, wo Krishna seine Spiele vollführte, und der zu dem Herrn betet: Mein Herr, ich gehöre ganz dir, wird mit diesem Verständnis spirituelle Glückseligkeit genießen. Hier hören wir aus dem Chaitanya Charitamrita eine Empfehlung für Menschen, die sich an einen heiligen Ort begeben. Sie suchen ganz Zuflucht bei dem heiligen Ort, wo Krishna seine Spiele hatten, und beten zum Herrn wie eine ergebene Seele: Mein Herr, ich gehöre ganz dir. Mit diesem Verständnis genießen solche Menschen spirituelle Glückseligkeit. Es gibt also Devotees in Vrindavan. Und ich muss nochmal sagen, was ich hier sage, bezieht sich wirklich auf alle heiligen Dames, die so ihr Leben führen. Die haben ein lebenslanges Gelübde auf sich genommen, nie wieder den heiligen Ort zu verlassen. Und ganz gleich, was kommt, Ebbe oder Flut, Hölle oder Himmel, sie bleiben da, weil sie eben verstehen, dies ist der Ort, wo mein geliebter Krishna seine Tätigkeiten, seine Lilas ausführte. Und sie sagen sich im Geist: Ich gehöre ganz zu dir, und überlassen sich einfach total Krishna. Sie machen sich keine Gedanken darüber, wie sie ernährt werden, wie sie am Leben erhalten. Und es funktioniert irgendwie immer, denn Krishna nimmt sich einer solch ergebenen Seele an. Ich finde, es ist unglaublich schön, dass es in dieser materiellen Welt solche Seelen gibt, solche Persönlichkeiten gibt, aber auch solche Orte gibt, wo man sie treffen kann. Weil das irgendwie für uns, auch wenn wir im Westen sind, auch wenn wir unsere Tätigkeiten ausüben und unser Leben führen, so wie wir es noch führen aufgrund unseres Karmas, es ist aber trotzdem so schön zu wissen, es gibt sowas in dieser Welt. Es ist sowas wie so ein Nordstern, der auch dann, wenn man sich ein bisschen auf Reisen befindet, immer sagt: Ja, hier geht die Richtung, danach kann ich mich orientieren. Ist es nicht schön so? Das gibt ein ganz großes Gefühl der Freude und der inneren Zufriedenheit. Ich glaube, wir wissen, dass Bhagavati zum Beispiel immer wieder nach Vrindavan reist. Habt ihr davon gehört? Sie ist also bestimmt jedes Jahr für einige Monate da, weil sie wahrscheinlich, ihr müsstet sie mal fragen, was sie dahin bewegt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, einfach das Verständnis zu wissen, hier gibt es einen Ort in dieser Welt, wo Zuflucht ist, wo Krishna gegenwärtig ist. Ein Ort, wo ich so ein bisschen auch die Schallmauer durchbrechen kann, also die Grenze zwischen materiellen und spirituellen durchbrechen kann. So, heute in diesem eigentlich wichtigsten Workshop von unserem Retreat, das ist also immer Samstag morgens, ist der Workshop der gehaltvollste, will ich mal sagen, möchte ich sehr gerne euch hierhin führen, dass ihr zumindest in der Meditation, wir sind hier in der Schweiz und einige von euch werden die Lebensgewohnheiten, die ihr habt, auch weiterhin führen. Aber ich glaube, es ist für euch gut, auch aus der Schweiz heraus an diesen Ort zu gehen. Denn wie Prabhupada das einmal sagte in einer Vorlesung, wo ich persönlich gegenwärtig war, Vrindavan, da sollte man auch im Westen sich drauf beziehen. Ein heiliger Ort, der sollte unser Bezugsort bleiben. Unser Bezugsort ist nicht mehr Hamburg. Ich bin zum Beispiel von Hamburg oder Bern und Basel und Zürich und Wiel oder wie das heißt, nicht? Unser Bezugsort sollte eindeutig Vrindavan oder die spirituelle Welt sein. Ja, und ich wollte gerne noch einmal vorbereiten, bevor wir anfangen, verschiedene Übungen zu machen. Die Vorlesung von heute Morgen aufgreifen, wo ich sagte, dass es eigentlich, wenn wir uns mit dem Darm befassen, darum geht, diesen bedeckenden Schleier der materiellen Energie wegzubekommen, dass wir das eigentliche Darm sehen. Ich habe mir hier aus dem Bhagavatam ein Beispiel herausgenommen von dem Markandeya Rishi. Ihr habt vielleicht gehört, als er 8 Jahre alt war, hatte er ein schreckliches Vergehen gegen Heilige gemacht. Es war unbeabsichtigt, aber die Heiligen waren ein bisschen temperamentvoll, hatten also ein bisschen viel Chili in ihrem Blut und haben ihn verflucht, mit 16 Jahren zu sterben. Nun, in der Zeit, die ihm verblieb, hat er angefangen, Lord Shiva zu verehren und sehr zufriedenzustellen. Und Shiva sagte dann, was wünschst du dir? Und er sagte dann, ein langes Leben. Und Shiva schmunzelte und sagte, gut, du wirst sogar noch die Vernichtung des Universums überleben. Du wirst so lange leben. Ich weiß nicht, ob er sich das so lange vorgestellt hatte. Stellt euch mal vor, man würde sagen, jemand von uns würde ganz unschuldig sagen, ich würde eigentlich noch ein paar Jährchen hier bleiben und dann käme zurück. Gut, 20.000 Jahre kannst du leben. Der lebte nun wesentlich länger und erlebte also die Vernichtung des Universums. Und das ist eine richtige Apokalypse. Zunächst einmal setzt ein unglaublicher Feuersbrand ein, der alles vernichtet, und dann gleich danach unglaublich viel kommt Wasser. So, Markandeya schwamm in diesem Ozean der Vernichtung. Und einmal, als er so in dem Wasser schwamm, sah er in der Ferne eine kleine Insel, auf der ein junger Banyanbaum stand, der in Blüten war und Früchte trug. Also, stell dich mal vor, er wird da vom Ozean gepeitscht, im Ozean der Vernichtung. Er reitet auf diesen mehr als berghohen Wellen dahin und kann nicht sterben, kann aber auch nicht leben, ist wahnsinnig hungrig und sieht in diesen Wogen in der Ferne eine Insel. Dann will er natürlich dahin kommen. Eine Insel, die leuchtet. An anderen Stellen in den Puranas wird gesagt, es war ein smaragdgrüner Glanz, der von der Insel kam. Alles in ihm strebte auf diese Insel zu. Und da sah er dann diesen Banyanbaum und auf dem nordöstlichen Teil dieses Baumes sah ein kleines Baby, was auf einem Blatt lag. Die Ausstrahlung, die von diesem Kind ausging, verschluckte alle Dunkelheit. Voller Erstaunen sah der Brahmana Markandeya, wie der kleine Säugling eine seiner Lotusfüße nahm und mit seinen entzückenden Finger ein Zeh sich in den Mund nahm und anfing, auf dem Zeh zu saugen. Vishwanath Chakravarti Thakur erläutert, was da passiert. Er sah Lord Krishna. Krishna war sehr erstaunt und fragte sich, so viele Devotees sehen sich nach dem Nektar meiner Lotusfüße. Deswegen will ich jetzt einmal persönlich diesen Nektar erfahren. Und so macht Sugar das auch, dass er sich den Zeh... Wie bitte? Das machen kleine Kinder anscheinend. Da auch deine Kinder haben das gemacht. Die nehmen sich so den Zeh und saugen darauf. Aber Krishna hatte also ein wichtiges Experiment. Er musste feststellen, was ist denn der Nektar meiner Lotusfüße, nachdem sich die ganze Welt sehnt. Ich will das jetzt erstmal aus erster Erfahrung kosten. So, was Markandeya sah, war nichts anderes als Vrindavan Dham, wo Krishna immer gegenwärtig ist. Vrindavan hatte selbst die Feuersbrunst und danach die Regenkatastrophe des Weltenuntergangs überlebt. Vrindavan ist ewig. Auch das Vrindavan in dieser Welt. Denn das, was wir eben gehört haben, spielte sich ab in diesem, unserem Universum. Es wird also nicht von den materiellen Veränderungen beeinflusst. Und das ist mir einmal sehr, sehr klar geworden. Wir haben eine kleine Wohlfahrt eröffnet, Braj Care heißt es. Wer sich interessiert dafür, kann sich dann genauer erkundigen, wo wir uns vorgenommen haben, Bedürftigen in Vrindavan, Braj Basis, und einfach Ansässigen zu dienen, indem wir ihnen verschiedene Dienste darbringen, also Medizin, sie übers Jahr mit Medizin versorgen und einiges mehr. Und eines unserer Aufgaben, die wir uns gestellt haben, ist, uns einzusetzen für die Säuberung des Yamuna-Flusses. Ihr habt bestimmt davon gehört, die Yamuna wird vor Delhi abgezweigt und ihr ganzes Wasser wird für die Felder von Haryana benutzt, um das zu bewässern. Jetzt möchte ich sagen, was kommt denn in Delhi dann an? Sorry, in Vrindavan an? Da sieht man doch auch die Yamuna. Also auf der oberflächlichen Ebene seht ihr die Abwässer von Delhi. Es ist kein Tropfen Yamuna-Wasser drin, sondern nur notdürftig geklärte Abwässer, aber wirklich sehr notdürftig. Das ist nicht mehr lebendig. Hin und wieder, aufgrund der Bemühungen von verschiedener Devotees, das heißt, wenn die Felder bewässert sind, in ganz kleinen Abständen, lassen die dann die Schleusen wieder auf und lassen das Yamuna-Wasser durch nach Vrindavan fließen. Das haben wir auch bei unserem letzten Vrindavan-Besuch erlebt. Da waren wir am Ufer der Yamuna und da war das eben klares Yamuna-Wasser. Aber sonst ist es eigentlich Abwasswasser aus dem. Nun, ich habe jetzt mit einem Devoti, der sich sehr einsetzt, der bis zu 200.000 Farmer aus Vrindavan mobilisiert, die dann nach Delhi marschieren und vor den Parlamenten streiken, nicht, um das Yamuna-Wasser einzufordern. Ich habe ihn mal gefragt, wie siehst du das? Yamuna ist doch eigentlich immer in Vrindavan. Und trotzdem protestierst du mit deinem ganzen Einfluss, den dir dein spirituelles Amt gibt, dafür, dass Yamuna zurückgebracht wird. Wie siehst du das? Und er lächelte und sagte, die eigentliche Yamuna ist immer hier. Die kann nicht umgelenkt werden. Genauso wie Ravana niemals die Sita stehlen konnte, können auch materialistische Menschen niemals Yamuna stehlen. Yamuna ist eine Göttin. Yamuna gibt uns jetzt nur die Chance, ihr ein bisschen Dienst zu erweisen. Nicht so sieht der Vaishnava das. Er sieht also nicht die Bedeckung, die wir noch sehen. Hin und wieder wollte ich sagen, das ist ja sehr höflich gesagt. Also wir sehen fast nur die Bedeckung. Sondern er sieht eben diese spirituelle Sicht von Vrindavan und von Yamuna, Namai und so weiter. Nun, wie wir diese spirituelle Sicht entwickeln können und wie wir dann auf spirituelle Weise in Vrindavan bleiben können, auch wenn wir in der Schweiz oder in anderen Orten in Europa oder der Welt sind, das soll unser Ziel sein. Aber ich möchte unbedingt ein bisschen an diesen beiden Sichtweisen noch arbeiten, sodass ich euch dann in eine aufregende Meditation einleiten kann. Prabhupada schrieb einmal darüber, dass das eigentliche Vrindavan bedeckt ist, Folgendes. Die Materialisten halten Vrindavan Dham für eine unsaubere City, weil es dort so viele Affen und Schweine und Hunde gibt. Am Ufer der Yamuna gibt es so viel Abfall. Vor einiger Zeit fragte mich ein Materialist, warum lebst du denn in Vrindavan? Warum hast du dir warum hast du dir solch eine schmutzige Stadt ausgesucht, um dich dort zur Ruhe zu setzen? Prabhupada sagte als Antwort, solch ein Mensch kann nicht verstehen, dass das irdische Vrindavan Dham oder das Vrindavan Dham hier auf dieser Erde immer eine Repräsentation, ein Ebenbild des ursprünglichen Vrindavan Dhams ist. Deswegen ist Vrindavan Dham genauso zu verehren, wie es Lord Krishna ist. Also die Vaishnavas in unserer Übertragungslinie oder unser Parampara halten Vrindavan immer auf dem höchsten Platz. Sie denken, dass Vrindavan Dham eine Erweiterung Krishnas ist und nicht verschieden ist von dem Herrn. Nun, wie können wir in Vrindavan Dham uns aufhalten und eine spirituelle Sicht dazu haben? Durch die Mercy des Internets, sagen wir mal was Gutes sagen über das Internet, ist uns ein Artikel zugekommen, den Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur vor längerer Zeit verfasst hat. Ein Artikel, wo er uns einen Schlüssel in die Hand gibt, wie wir im Heiligen Dham uns aufhalten können. Wollt ihr diesen Schlüssel erfahren? Warum denn? Weil? Wir suchen den Eingang, sagt Krishnamurti. Also du willst ihn anwenden, zu Deutsch gesagt. Dann bist du qualifiziert. Es ist jetzt eine sehr, sehr anspruchsvolle Sprache und ich werde mein Bestes geben, es ins Deutsche zu übersetzen. Wir müssen alle beten, dass es mir gelingt. Also ich bin gut ausgeschlafen und habe einen echten Rangini-Sweet gegessen, um ein bisschen den Intelligenz Nahrung zu geben und bin jetzt völlig bereit. Es ist also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat eine Sprache, die selbst Engländern Schwierigkeiten bereitet und Professoren in die erste Klasse zurückversetzt. Also wir müssen uns bemühen. In dieser Welt sind nur diejenigen, die sich um Bhagavans heiligen Namen kümmern, Nama, um sein Reich, Dharma, und um seine Wünsche von uns zu verehren. Also verehren, es gibt drei verehrenswerte Personen in dieser Welt. Es gibt also diejenigen sind zu verehren, die sich um den heiligen Namen des Herrn kümmern, um sein Reich und um seine Wünsche. Niemand kann sich aus der Welt der Illusion befreien, die aus Maya hervorgegangen ist, ohne den heiligen Namen zu dienen. das Ergebnis von diesem Dienst an dem Heiligen Namen ist, dass man frei wird von allen Missverständnissen und verankert wird darin, Krishnas Wünsche oder Krishnas Karma zufriedenzustellen. Und das Ergebnis davon, dass man Shridam dient, ist, dass man frei wird von den Krallen der ungeheure gefährlichen Konzeption, nämlich dass ich der Herr bin. Dass man denkt, Gott hat keinen ewigen Namen, dass man denkt, Gott hat keine Form, keine Eigenschaften, keine Spiele und so weiter. Das ist sehr gefährlich, diese Vorstellung. Wenn man Krishnas Wünschen dient, Krishna Karma, wird man sich aus der gefährlichen Gefahr der sinnlichen Befriedigung retten. Wenn man somit frei wird von flüchtiger Lust, Karma, wird man fest verankert werden, dem transzendentalen Karma Dev Sri Krishna zu dienen und auch den Karma Gayatri. So, das ist wahnsinnig schwer. Ich gebe es zu, wir werden es jetzt nochmal, er fasst es jetzt zusammen, was er gesagt hat. Wenn wir uns also im Dienst von dem heiligen Dharma beschäftigen, dann steht uns auch der Dienst an Krishnas Karma oder Krishnas Wünschen zur Verfügung. Das Wort Dharma kann Strahlung bedeuten, eine Ausstrahlung, Kraft, ein Einfluss, ein Zuhause, ein Ort, Körper, eine Geburt und so weiter. Die wahrhaft gelehrten Diener Gottes also, ich merke, meine Übersetzung ist wirklich nicht in der Lage, dem gerecht zu tun. Ich habe den Artikel aber mehrere Male gelesen und ich gebe es jetzt einfach in meinen Worten wieder, dann hat man es klarer. Sonst wird man ja noch verrückt hier in diesem Retreat. Bhaktisiddhanta Saraswati gibt uns drei Aufgaben. Er sagt, wir sollen dem heiligen Dharma dienen, dem heiligen Namen dienen und dem heiligen Karma dienen. Diese drei gehen für ihn zusammen. Wir dienen dem heiligen Dharma Krishnas, wir chanten den heiligen Namen und dann sind wir in der Lage, Krishnas Karma zu dienen. Jetzt dienen wir unserem Karma, Karma mit ohne R, unseren materiellen Wünschen. Aber wenn wir dem Heiligen Reich dienen und dem Heiligen Namen, werden wir befreit werden von unseren eigenen Wünschen. Ich möchte euch jetzt bitten, euch zu einem Nachbarn umzudrehen, den ihr habt. Und dann werde ich euch bitten, kurz nachzudenken, wie könnte man dem Heiligen Namen dienen? Denn, versteht ihr, so kommen wir auf die Ebene, die es uns möglich macht, Vrindavan-Dham richtig zu erkennen. Was könntet ihr tun als Dienst, wenn ihr in den heiligen Dham kommt? Es wäre gut, wenn ihr in den Paaren brainstormt, dass es hier richtig einen Sturm durch die Bude tost, und dass ihr ruhig kreativ seid da drin. Ist die Frage klar? Ja. Ihr könnt euch auch erinnern an eigene Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Nicht in Vrindavan sollen wir drei Dingen dienen und wir fangen jetzt mal an mit dem Dharma. Ihr könnt auch Dreiergruppen bilden, wenn sich's gut ergibt. Du sprichst ab Deutsch, mein Ditangi, oder? Fließen. Unglaublich, die Mann Ditangi, ne? So, Hare Krishna. Ich sehe, ihr kriegt einfach gute Ideen. Ich möchte nochmal sagen, Bhaktisiddhanta Sarasvati gibt uns diese Tipps. Wir sollen drei Dinge tun, wenn wir im Heiligen Darm sind. Das heißt, dem Heiligen Darm dienen, den Heiligen Namen dienen und Krishna Karma dienen. Nicht? Den Wünschen Krishna. So, bei mir war es ehrlich gesagt so, dass ich in Vrindavan ganz früh, als ich noch jung war und die Welt jung war, ich lebte da am Radakund irgendwo in dem Bereich, so auf einem kleinen, da gibt es so einen Hügel, da lebte ich, und jemand sagte mir, du könntest eigentlich einen Bezug zum Heiligen Darm entwickeln, wenn du dem Heiligen Darm dienst. Du kommst also nicht nur hin, damit der Heilige Darm dir dient und damit du dich gut fühlst, sondern du gibst etwas zurück, du trittst in Austausch mit dem Darm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Idee, was sollte ich machen. Ich habe auch ich konnte nicht spenden. Das ist ja klar, die Leute sind zum Teil arm und wünschen sich für ihren Tempel zum Beispiel einen Anbau oder einen besseren Altar, aber ich war mittellos. Und dann habe ich gehört, dass es ein Sadhu gäbe, einen Heiligen, der in der Nacht Dienst darbringen würde. Ich dachte, das interessiert mich, was der macht. Aber dass er sehr scheu ist und dass er nicht wissen wollte, also er wollte, dass niemand wissen würde, was er tat. Und so setzte ich mich einfach da am Radakund und wartete. Und irgendwann um 1 Uhr morgens sah ich ihn. Er hatte einen großen Stoffsack dabei und er sammelte einfach das, was die Leute weggeschmissen hatten oder das, was sie nach dem Baden dagelassen hatten, vom Ufer auf und tat es rein. Da kam so die Idee, ich mache den Radakund sauber. So habe ich dann bin ich dann auch nachts über, damit eben das nicht auffiel. Man fällt unglaublich auf mit seiner weißen Haut. Das ist was ganz Besonderes da gewesen zu der damaligen Zeit. Bin ich einfach so rausgegangen und habe Service gemacht und den Heiligen Darm gereinigt und habe wirklich festgestellt, dass plötzlich ein Bezug da war. Plötzlich war Seva, bedeutet in der direkten Übersetzung einen Dienst ausführen. Seva bedeutet aber auch einen Bezug oder eine Beziehung herzustellen. Das geschieht. Wir denken im Westen, ja, meine Beziehung zu anderen ist, dass die mir natürlich dienen. Das ist ja eigentlich sehr klar, wenn man meine guten Eigenschaften oder meine Bedürftigkeit in Betracht zieht. Nicht? Aber das geht eigentlich anders. Wenn man Dienst gibt, dann entsteht eine Beziehung. Und das trifft ganz besonders auf Krishna zu und auch auf seinen Darm. Sharanga Thakur sagte in unserer kleinen Dreiergruppe noch, also ich habe kurz daran teilgenommen, dass es auch sehr nice, die Herrlichkeiten von Vrindavan zu preachen. Und vielleicht habt ihr gemerkt, wenn ihr zu irgendwelchen Veranstaltungen kommt, wo ich bin, ihr werdet immer irgendwie sehen, dass ich Dias zeige von Vrindavan. Ne? Das ist immer, weil das ist ein Service zum Darm. Der zweite Punkt, den man tun sollte im Heiligen Darm, ist Nam. Reimt sich so schön. Darm und Nam. Ich möchte euch einmal bitten, wie könntet ihr euch vorstellen, am heiligen Ort dem heiligen Namen zu dienen? Vielleicht habt ihr auch Beispiele gesehen, die euch aufgefallen sind, wo vielleicht Leute mit Trommeln und Pauken durch die Gegend gezogen sind und die heiligen Namen verherrlicht haben. Nicht? Oder was könntet ihr persönlich tun, um den heiligen Namen zu dienen? Ihr seht, wir bereiten euch auf die Meditation vor, deswegen müsst ihr ganz schön schnell sprechen. Danke an euch. Also ihr habt wahrscheinlich ein paar Ideen gehabt, wie ihr den heiligen Namen verehren könnt in Vrindavan Dham. Nam Seva, ist ein bisschen was rausgekommen. Was machst du, Vishaka? Was könnte man machen?
Also für mich war es, als wir so Govardhan Parikram so gemacht haben, habe ich dann wirklich probiert, reinzugehen in den Heiligen Namen während dem Parikram, wirklich zu chanten.
Oh ja. Und ging es?
Ja.
Ja, gut. Ich habe festgestellt, das möchte ich euch auch vielleicht als kleinen Tipp mitgeben. Es kann sein, dass man, während man in Vrindavan ist, einfach sehr beschäftigt ist mit so vielen Dingen, die alle damit etwas zu tun haben, dass man vom Vrindavan etwas nimmt. Also das meiste ist, was man tut, man tätigt Einkäufe. Das ist unser Kaufhaus und unser Horten und unser Karstadt und Jelmoni. Alles ist in Vrindavan, wo wir die Sachen kaufen, die uns als Devotees interessieren. Oder man könnte dazu kommen, sich unglaublich viele Orte anschauen zu wollen. Das muss ich noch sehen, das muss ich noch sehen, das muss ich noch machen. Oh ja, und hier ist noch was los. Und das habe ich noch überhaupt nicht getan. Also es ist so fast so als wie in Mathe-Leben, wo man den Eindruck hat, noch eine Party zu vermissen, nicht? Die zu verpassen. Oh mein Gott, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Da müsste ich eigentlich auch dabei sein. Nicht? Aber damit verpassen wir eigentlich den ganzen Punkt, um den es geht, wenn wir nach Vrindavan gehen. Die ewigen Einwohner von Vrindavan, wie Nanda Maharaj, Yashoda, Dhinrada und Krishna. Prabhupada sagt einmal, die Bäume dienen Krishna, die Tiere dienen Krishna. Vrindavans Stimmung heißt, in den Dienst zu Krishna einzutreten. Und nicht, wie es manchmal die Touristenpilger machen, einfach zu sehen, wo kann ich da durch Sightseeing möglichst viel Gewinn ziehen. Nicht? Deswegen ist die eigentliche Art, um nach Vrindavan zu kommen, dem Heiligen Dharma zu dienen, dem Heiligen Namen zu dienen. Und gerade dieses, dem Heiligen Namen zu dienen, das ist Krishna in seiner am leichtesten zugänglichen Form. Das heißt, die erste Begegnung, die jedes Lebewesen in dieser Welt mit Gott machen wird, wird die Begegnung im Heiligen Namen sein. Deswegen, ich hörte einmal, dass Srila Prabhupada, als er in Vrindavan war, jeden Tag 64 Runden den Hare Krishna Mantra gechantet hat. Jeden Tag. Und es gibt ganz viele Devotees in Vrindavan, die das tun. Also ganz viele. Nicht? Das ist so die Mindestanzahl. Wie für manche sind 4 Runden die Mindestanzahl oder 8 oder 16, die eingeweiht sind. Das ist 64 Runden ist die Mindestanzahl. Und dann chanten die natürlich gerne darüber hinaus. Denn so dient man Krishna. Man nennt es Namseva. Jetzt habe ich meine letzte Frage, bevor wir die Meditation anfangen. Es heißt, dass ich aus diesen beiden, dem Dienen des Heiligen Reiches, des Heiligen Dharmas, dem Dienen des Heiligen Namens, Krishna Karma dass man also sieht, was ist der Wunsch Krishnas und dann Krishnas Wunsch dient. Wisst ihr, das ist das Ziel auf unserer langen spirituellen Reise. Am Anfang, wie wir unsere spirituelle Reise antreten, dienen wir unseren eigenen Wünschen, die eigentlich Fremdimporte sind. Wir haben nichts mit diesen Wünschen zu tun. Es ist der materielle Geist, der sie produziert in Kontakt mit unseren Sinnen, die auch nur eine zeitweilige Bedeckung der Seele sind. So Krishna, Bewusstsein bedeutet wirklich, dass man sich aus der Sklaverei von den materiellen Wünschen befreit und Krishnas Wünschen dient. Das ist ein sehr einfaches Konzept, aber zu gleicher Zeit wahnsinnig tief natürlich. Nicht? Ich wollte euch jetzt mal die letzte Aufgabe geben, bevor wir dann in die Meditation eingehen, weil ihr braucht diese Elemente für die Meditation. Ihr braucht es, euch ein bisschen an den Darm zu erinnern. Ihr braucht es, an euch an den Heiligen Namen zu erinnern für unsere Meditation. Jetzt müsst ihr euch erinnern an Krishna Karma. Was könnte man tun, um Krishnas Wünsche zufriedenzustellen? Was sind erstmal Krishnas Wünsche und wie kriegt man sie raus? Habt ihr euch mal da Gedanken gemacht? Und was, wie könnt ihr Krishnas Wünsche dienen? Ich weiß, das sind ein bisschen sind Themen, die ein bisschen tiefer gehen als Haribol, das war schon die Lecture. Nicht? Aber wir wollen ja auch ein bisschen tiefer gehen. Nicht? Also, Krishna Karma, Krishnas Wünschen zu dienen. Sie sind inspiriert, die jungen Leute. So. Also bei unserer Gruppe war, wir mussten erstmal schwer überlegen, was wünscht sich denn Krishna? Habt ihr auch an dieser Frage ein bisschen geknabbert? Was wünscht sich Krishna und wie weiß man denn? Und da hat uns ein Mitglied unserer Gruppe gerettet. Also nicht ich, das war nicht ich. Hat gesagt, ja, Krishna hat eigentlich Wünsche in Beziehung zu jedem Einzelnen von uns. Man muss das also individuell sehen. Und was er sich wünscht von jedem Einzelnen von uns, ist etwas, was er noch nicht von uns hat. Nämlich unseren Dienst und unsere Liebe und unser Herz. Deswegen, besonders am Heiligen Darm, sagte unser Gruppenmitglied, besonders am Heiligen Darm ist es so, dass wir einfach Krishnas Angebot wahrnehmen sollten, über ihn mehr zu hören, im Dienste darzubringen. Nicht? Und wir sollten uns in unsere Beziehung zu ihm nähern. Das hat Prabhupada auch gesagt. Wenn wir in Vrindavan bleiben, sollten wir wissen, dass wir mit Krishna zusammenleben. Wir leben mit Krishna. Ich sage es euch mal in Englisch. If we remain in Vrindavan, we should know that we are living with Krishna. Also da ist eine Beziehung da, die wir aufnehmen, indem wir zunächst einmal hören über Krishna und seinen heiligen Namen chanten. Und Prabhupada sagte uns, wenn er uns einlädt, nach Indien den heiligen Darm zu besuchen, ihr seid hierher gekommen, um zu hören und über Krishna und über ihn zu chanten. Nicht? Aber das muss auf individuelle Art und Weise geschehen. Gebete kann man zum Beispiel aussprechen, Krishna gegenüber. Krishna Karma. Krishnas Wünsche sind, eine Beziehung mit uns zu haben. Ihr glaubt es vielleicht nicht. Was mit mir? Ich bin doch also wirklich, ich bin wirklich höchst uninteressant und gefallen. Nicht? Aber das ist aus eurer Perspektive gesehen. Aus Krishnas Perspektive ist jedes Lebewesen sein geliebtes Teil. Und er macht ja spezielle Bemühungen, um uns also an ihm zu interessieren, indem er zum Beispiel in Inkarnation erscheint oder die heiligen Schriften manifestiert oder überhaupt diese ganze Arrangierung, dass das Darm überhaupt in die Welt gekommen ist, ist ja ein Angebot für an uns, in seine Richtung zu schauen und in seine Richtung zu gehen. Prabhupada hat so ein bisschen, das bringt natürlich mit sich, wenn man Krishnas Wünsche erfüllen will, dass man strikt vermeidet, irgendwelche Vergehen zu machen, während man im Darm ist. Nicht? Man will ja, wenn man bei Krishna zu Hause ist, will man jetzt also nicht irgendwas verkehrt machen. So, wenn ich bei euch zu Hause hinkomme und, sagen wir mal, den Kühlschrank gleich in der ersten Nacht, während alle noch friedlich schlafen, plündere und die Sachen, die euch gehören, missbrauche, also die Decken anzünde und damit kokle oder die schmutzigen Schuhe von draußen über den tollen Seidenteppich von euch nehmen. Das ist ja klar, man muss sich im Heiligen Darm also sehr bewusst gegenüber zwei Persönlichkeiten verhalten, Krishna und Krishnas Devotees. Ich habe es oft schon gesagt, dies eine Beispiel von einem australischen Gottbruder, der einmal in einen fürchterlichen Zank mit einem Rikscha-Fahrer sich verwickelte. Der Rikscha-Fahrer hatte zu Beginn der Fahrt 10 Rupies ausgemacht und wollte am Ende der Fahrt unter zahlreichen Begründungen, also Gegenwind und so, 20 Rupies haben. Nicht? Und gab nicht nach. Und schließlich ging es dem australischen Gottbruder so auf die Nerven. Er hätte ihm auch 100 Rupies gegeben, aber einfach das Prinzip, so betrogen zu werden, sagte seinem Ego überhaupt nicht zu, und er tat dann etwas, erholte aus und gab ihm eine Backpfeife. Kennt ihr dieses Wort? Einen Wangenstreich, sagt man auch. Und im gleichen Augenblick, wo er das getan hatte, registrierte er, jetzt habe ich ein Vergehen gemacht gegen jemanden, der in Krishnas Reich lebt, in Krishnas Darm lebt. Dann hat er versucht, das zu verbessern und hat ihm 50 Rupies in die Hand gedrückt, aber der nahm sie nicht an. Dann hat er ihm 100 Rupies auf den Sattel gelegt, aber der Rikscha-Fahrer ging weg und die Brise trug den 100-Rupie-Schein davon. Danach konnte dieser Devotee, ganz gleich was er anstellte, für 10 Jahre nicht mehr ins Heilige Darm kommen. 10 Jahre hat er versucht. Seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen. Entsetzliche finanzielle Schwierigkeiten. Er hat seinen Enthusiasmus verloren und so weiter. 10 Jahre hat er an diesem Offense geknabbert, bis er die Ergebnisse ausgetragen hatte oder abgetragen hatte. Nicht? Also ich schicke euch ein Newsletter zu, den Amrita Vani Training Newsletter. Kriegt ihr den eigentlich? Ja. Das klappt gut. Und da lernt ihr die 10 Vergehen gegen das Heilige Darm. Das sind Vergehen gegen Krishna und seine Deities und die Devotees. Nicht? Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also, aber ich möchte darüber nicht so sprechen in Detail, weil ihr das lesen werdet. Prabhupada sagt, wenn wir in Vrindavan bleiben, sollten wir wissen, dass wir mit Krishna zusammenleben. Wenn wir wirklich verstehen, was das Darm ist, werden wir sehr vorsichtig sein. Aber wenn wir sinnvolle Aktivitäten im Dharma ausführen, ist das, als würden wir Selbstmord machen. Ihr solltet wirklich sehr achtsam sein. Macht keine Vergehen im Darm. Dann reicht ein Leben völlig aus, um zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Prabhupada sagte das, drückte das Gleiche anders aus. Wenn du wirklich in Vrindavan lebst, sehr achtsam, ohne Vergehen zu machen und ohne ein sinnvolles Leben, wirst du schon in diesem Leben zurück nach Krishna gehen. Nektar. Also die Idee im Heiligen Darm ist es, Dienst zu tun zum Heiligen Darm. Ihr habt darüber gesprochen. Das Heilige Darm, man kann das säubern, man kann sich man kann sich den den Einwohnern annehmen und den Devotees im Heiligen Namen dienen. Einer von uns hat gesagt in unserer Gruppe, dass die machen regelmäßige Pilgerausflüge nach Vrindavan und haben festgestellt, wenn immer sie sich an einen heiligen Ort hinsetzen und den heiligen Namen chanten, also Bhajan mit Harmonium, Zimbeln und den Instrumenten, dass sich plötzlich eine Dimension ihnen erschließt, die vorher nicht da war. Zum Beispiel kommen die Brijbasis, fangen an zu tanzen dazu auf ihre in eigene Art und Weise. Und das ist immer sehr, sehr schön, wie dieses Dharma sich dann erschließt. Der Schlüssel heißt Dienst zum Dharma und den Einwohnern, Dienst zum Heiligen Namen und schließlich, dass man Krishnas Wünsche erfüllt. Seid einfach mal mehr gegenwärtig in eurer Beziehung. Habt ihr das schon mal gemerkt, wenn jemand, der sich von euch abgewandt hat, sich euch wieder zuwendet in echter Freundschaft mit einem echten Bedauern, dass er die Beziehung vermurkst hat für einige Zeit? Wie sehr ihr euch freut? Habt ihr das schon mal gemerkt? Nee? Wie man sich dann freut? Ach ja, natürlich, alles vergessen. Ach, du hast gar nichts Schlimmes gemacht. Lass uns jetzt eine Pizza essen. Nicht? Und so. Man ist sofort sehr aufgeschlossen. Nicht? Und das machen wir, wenn wir in Beziehung zu Krishna sind. Gut, ihr lieben Devotees, jetzt sind der Wort genug geschehen. Nun wollen wir endlich Taten sehen. Und ich möchte euch jetzt dazu führen, dass wir uns dem Darm auf meditative Art und Weise nähern. Warum meditativ? Weil wir hier in der Schweiz sind. Natürlich würde ich euch am liebsten in ein vor diesem Seminarhaus geparktes Flugzeug einladen. Und dann fliegen wir nach Vrindavan, aber wir müssen noch ein paar Arrangierung machen in unserem Sharanagati-Team, dass das in ausreichender Weise unterstützt wird für solche Aktionen. Das kommt aber auch eines Tages. Aber was wir nicht ausführen können physisch mit unserem Körper, können wir mit unserem Geist ausführen. Und dem sind keine Grenzen gesetzt. Und das wollen wir jetzt praktizieren. Nun will ich eine kleine Frage euch stellen. Wie wach seid ihr, beziehungsweise wie schläfrig? Shyamananda, wie geht's? Im Ernst? Wollt ihr ein paar Chatriga Kniebeugen vorher machen? Oder wollen wir vielleicht einfach an die frische Luft gehen für 5 Minuten diszipliniert und das Yoga-Aufweckprogramm machen draußen? Das ist doch die Idee. Warum immer da sitzen, als wären wir schon halb tot? Wir gehen jetzt draußen. Aber bitte sich nicht verlieren, dass wir euch aus den Betten kratzen müssen. Sondern wir gehen jetzt runter. Ich erwarte euch in pünktlich 2 Minuten unten.
I'm not sure. I don't think so. is great. Mm-hmm.
Yeah, I'm not too good at that.
But what I learned was it's very strict teaching, very slow, so I'm just learning basic things.
Yeah.
Although it's 1 year, but I practice every day.
But you did all this, like,
So, Hare Krishna. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Schön, dass ihr alle wieder da seid und ich hoffe, dass es euch ein bisschen physisch vorbereitet habt, sodass euer Körper euch nicht hindert durch Drowsiness, durch Abgespanntheit. Wir werden morgen noch eingehender darüber hören. In den Schriften heißt es, dass wenn wir nicht physisch in Vrindavan leben können, dann sollen wir im Geiste darin leben. Also das heißt, dass wir in unserem Bewusstsein eben hinweg aus der Welt gehen, wo unser Bewusstsein angekoppelt ist an so viele materielle Belange und sich ganz auf Krishna ausrichtet. Darum geht es. Wir werden deswegen in unserer heutigen Meditation auch eine Abkopplungsübung machen, wo wir uns richtig aus der materiellen Wahrnehmung herausnehmen, um unser Bewusstsein dann ganz mit spirituellen Inhalten zu füllen. Viele wissen das schon, aber ich sag's gerne noch einmal. Dhyana oder Meditation geht erst dann richtig, wenn man Dharana oder Konzentration praktiziert. Und Konzentration auf das spirituelle Thema ist erst möglich, wenn man Pratyahara praktiziert. Das heißt, sich und die Sinne von der äußeren Welt zurückzieht. Dies ist eine generische Erklärung des achtfachen Yoga-Weges. Es waren drei Wege, die ich da erklärt habe, die auch für Bhakti-Yoga zutreffen. Man nimmt sich aus der Welt heraus, indem man sich, wie Prabhupada sagte, einfach vorstellt, ich bin nicht der Körper. Habt ihr das bestimmt sehr oft schon gehört? I'm not the body oder you are not the body. Wir werden diesen Teil mit einer Meditation aus der Gita machen und uns dann vorbereiten auf eine Reise auf eine andere Bewusstseinsebene. Wir haben deswegen diese Übung gemacht, einfach um eben wach und zu sein. Und es war aber auch sehr schön, in der Natur kurz mal zu sein. Ich habe das gemerkt, es ist so wichtig. Gut. Jetzt wollen wir genau, dass man es ein bisschen, haben wir das Fenster, ich glaube, das reicht. Ich möchte euch bitten, euch zunächst einmal noch ein bisschen umzuschauen, denn ich werde euch gleich bitten, demnächst bitten, die Augen zu schließen. Ich möchte euch bitten, euch aufrecht hinzusetzen. Diejenigen, die noch die Hilfe der wie sagt man das, der Rückenlehne ihres Stuhls benutzen, können das auch gerne tun. Man muss sich dann jedoch ein bisschen nach hinten hinsetzen. Es geht also uns darum, dass wir wirklich aufrecht da sitzen. Du willst dein Mikrofon, dein Aufnahmegerät hier hin tun? Gut. Manche wollen sich vielleicht auf den Boden setzen, weil sie es gewohnt sind, so zu sitzen, aber es ist wirklich eigentlich nur wichtig, dass ihr aufrecht sitzt. Ich werde euch ganz, ganz langsam heranführen diesmal, dass ihr hoffentlich, wenn es euch gelingt, in einen anderen Bewusstseinszustand kommt. Setzt euch bitte aufrecht hin. Ihr könnt euch vorstellen, dass euer ganzer Oberkörper auf eine Linie kommt und gerade wird. Vielleicht tut ihr die Schultern sanft nach hinten rollen, also erst hochziehen zu den Ohren und dann so nach hinten fallen lassen, dass sich auch der Brustkorb öffnet und ihr gut atmen könnt. Haltet bitte zunächst einmal noch die Augen geöffnet. Das ist wichtig, weil ich euch etwas zeigen möchte, was mit geöffneten Augen geschieht. Und richtet euch auf, richtet euch aus auf euer Ein- und Atmen, Ein- und Ausatmen. Lasst die Augen bitte offen. Jetzt nehmt ihr euch bitte einen Fixpunkt im Raum, der ungefähr 1 Meter vor euch liegt. Wie seht ihr mal hier, wo ich jetzt den Arm ausstrecke, da wo der weiße Fingernagel ist, das ist ungefähr 1 Meter von mir. Schaut so. Seht ihr, ich schaue euch nicht an, ich schaue auch nichts Bestimmtes an, denn ich schaue auf einen imaginären Punkt im Raum, der 1 Meter von mir entfernt auf Augenhöhe liegt. Sehr gut. Bleibt fixiert auf diesem Punkt, bitte. Und werdet euch bewusst über die Gedanken, die kommen und gehen, über die Gefühle. Und bleibt die ganze Zeit bei eurem Atem. Vielleicht nehmt ihr nur eine Grundstimmung da, wie jemand von euch sagte, als er die Treppen hochging, ach, ist das eine gute Atmosphäre? Oder ihr nehmt vielleicht wahr, irgendwo schmerzt es ein bisschen vom langen Sitzen. Nehmt es einfach nur wahr, so wie ihr etwas beobachtet oder zur Kenntnis nimmt. Werdet euch jetzt darüber bewusst, dass eure Gedanken oder Stimmungen oder Gefühle entweder mit der Vergangenheit oder der Gegenwart verbunden sind. Man denkt vielleicht an etwas, was war, oder an etwas, was ist. Werdet euch jetzt darüber bewusst, was die Gegenwart ist. Seid ganz in der Gegenwart angekommen, während ihr weiter ganz bewusst auf euren Atem ausgerichtet bleibt. Wir sind jetzt ganz im Augenblick und sind in unserem Atem.
wenn ihr ein bisschen tiefer atmen wollt oder ein bisschen flacher, macht es, damit ihr in euren Atemfluss reinkommt. Der Hauptpunkt ist, dass ihr ganz in der Gegenwart bleibt. Euch interessieren jetzt nicht mehr die Vergangenheit und auch nicht die Zukunft, sondern nur jetzt, wie ihr da sitzt, jetzt in diesem Augenblick ein- und ausatmet. Der nächste Schritt, den wir jetzt unternehmen, ist, dass wir uns ganz lösen von allen Gedanken und Gefühlen. Wir atmen nur noch. Folgt jedem einzelnen Atemzug, also ein und aus. Macht 5 ganz bewusste Atemzyklen. Ein Atemzyklus besteht aus einem Einatmen und einem Ausatmen. 5 davon. Seid sehr entspannt, aber verliert nicht den Fokus auf euer Atmen. Werdet euch jetzt bewusst über die Wahrheit über euch selbst. Ich bin eine ewige spirituelle Seele. Ich durchdringe den ganzen Körper und bin als Seele unzerstörbar. Ich kenne weder Geburt noch Tod. Ich sterbe nicht, auch wenn der Körper stirbt. Ich bin unveränderlich und ewiglich dieselbe Seele. In meiner eigenen wahren Natur bin ich Krishnas ewiger Diener oder Krishnas ewige Dienerin. Ich möchte euch jetzt bitten, die Augen zu schließen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und mit geschlossenen Augen eure Absicht in dieser Meditation zu formulieren. Ich, die Seele, möchte jetzt über Sri Vrindavan Dham meditieren. Ich möchte diese Meditation als einen Dienst zu Sri Sri Radha und Krishna ausführen. Ich stelle jetzt Radha und Krishna ganz bewusst in das Zentrum meiner Absichten und meiner Aufmerksamkeit. Radha und Krishna sind meine ewigen Lord und Mistress. Und ich diene ihnen voller Freude. Nachdem wir uns über unsere Absicht bewusst geworden sind, treffen wir Shikuru. Wir werden uns in dieser Meditation auf Srila Prabhupada beziehen. Tretet vor Srila Prabhupada, der in Sri Vrindavan weilt. Erlaubt es, dass euer eigener Treffplatz vor eurer inneren Vision entsteht. Vielleicht seht ihr ihn in seinem Samadhi-Mandir im Krishna-Balaram-Tempel. Vielleicht an den Ufern der Yamuna. Vielleicht unter einem Banyanbaum. Bittet Srila Prabhupada um seine Segnung, in Sri Vrindavan Dham zu dienen. Kommt nahe und bringt ihm eure Ehrbietung dar. Ich werde einen schönen Text rezitieren von Raghunath Das Goswami. Ich verbeuge mich vor den wunderschönen Lotusfüßen meines spirituellen Meisters, durch dessen grundlose Barmherzigkeit ich den höchsten heiligen Namen bekommen habe, den göttlichen Mantra. Den Dienst zu dem Sohn von Satchimata, die Gemeinschaft von Srila Swarup Damodar Rupa Goswami und seinem älteren Bruder Sanatan Goswami. Dem höchsten Reich von Mathura, Vrindavan. Dem göttlichen Radhakund. Und dem Govardhan-Hügel. Ich verneige mich vor ihm, weil ich von ihm den Wunsch gehabt habe in meinem Herzen, Sri Sri Radhika und Madhava in Vrindavan liebevollen Dienst darzubringen. Ich möchte euch jetzt bitten, euch zu verabschieden von Srila Prabhupada und mit großer Zuneigung im Herzen über Sri Vrindavan Dham zu meditieren. Schaut ein bisschen, wo ein besonderer heiliger Ort für euch heute da ist, den ihr aufsuchen möchtet in eurer Meditation. Vielleicht ist es am Ufer der Yamuna oder an einem speziellen heiligen Ort, der wichtig für euch ist. Ich werde euch einen schönen Text vorlesen. Ich bringe meine respektvollen Ehrbietung dem Land von Vrindavan dar, welches ein Ort ist für Sri Sri Radha Muralidharas wundervollen Spielen. Vrindavan Dham wird begierig aufgesucht von den reinherzigen Devotees in dieser Welt. Vrindavan strahlt aus mit dem Glanz von vielen leuchtenden transzendentalen Juwelen. Vrindavan hat so viele wunderschöne und farbige Orte. Und Vrindavan vernichtet völlig die sechs Wellen des materiellen Leidens. Versucht euch jetzt auf Sri Sri Radha und Krishna einzustellen. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern an die wunderschönen Detis von Radha Syam Sundar im Krishna Balaram Tempel. Oder ihr habt vielleicht ein Bild, was unter der Anleitung von Srila Prabhupada gemalt wurde. Und betet: O Radha und Krishna, ich bin euer verloren gegangener Diener oder eure verloren gegangene Dienerin. Bitte nehmt mich auf und bringt mich an einen heiligen Ort, wo ich euch zufriedenstellen kann durch das Chanten eurer heiligen Namen. Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
möchte euch bitten, jetzt eure Handflächen langsam zu nehmen und sie aneinander zu reiben. Dann auf die Augen zu legen, wie beim Palmieren. Langsam die Handflächen von den Augen zu nehmen und dabei in die Handflächen zu schauen und langsam wieder zum sich Bewusstsein über den Raum, in dem ihr seid, zurückkehren. Bevor wir mit der nächsten Übung weitermachen, möchte ich euch bitten, euch ganz kurz mit euren Nachbarn oder Nachbarinnen zu treffen und kurz zu beschreiben, was für euch geschehen ist bei der Meditation. What went on for you? Und dass man sich ein bisschen, dass man das nochmal reflektiert sozusagen, wo man durchging. Man merkt immer, die Energie ist im Raum wirklich anders. Nicht? Also merkt ihr das? Man ist auch anders. Man ist eben, man hat einfach durch die sich Entspannung, man hat durch die Entspannung sich wirklich mit einer anderen Bewusstseinssache verbunden. Man nennt das Manasiseva, das kann noch sehr ausgeweitet werden. Das ist ein Teil der Deti-Verehrung. Pujaris machen das, bevor sie in den Altarraum gehen, um einfach bereit zu sein. Denn wisst ihr, die meisten von uns sind ja so beschäftigt mit der äußeren Welt, dass unser Instrumentarium sich ganz und gar auf die äußere Welt bezieht. Also ich merke immer, wenn ich dann Menschen bitte, so zurückzukehren, plötzlich fangen manche an, sich den Hals zu klären, weil plötzlich, oder man hört irgendwelche Geräusche aus der Zuhörerschaft, die den Menschen völlig peinlich sind, weil man ganz anders, in einen ganz anderen Raum tritt. Manche weigern sich auch, in den Raum zu gehen, weil sie nur eben in den Raum, den sie kennen, sich wohlfühlen. Das ist also, es passieren unterschiedliche Dinge. Manche können sofort da reinkommen, andere weigern sich und wollen nicht da rein. Andere wollen da rein, aber können sich noch nicht einlassen in dem Augenblick. Also es gibt eine ganze Vielzahl von Tätigkeiten. Ihr solltet wissen, das ist ein autorisierter Vorgang der Bhakti-Tradition. Wie heißt es? Shravanam, Kirtanam und dann gibt es noch 7 weitere Prozesse. Der nächste wäre Smaranam, sich also zu erinnern und sich zu vertiefen. Dieser kontemplative Aspekt in unserer Tradition ist also wirklich da und es gibt viele Hinweise vom Prabhupada darauf, aber unsere Bewegung hat aus irgendeinem Grunde sich hauptsächlich jetzt mit Shravanam und Kirtanam beschäftigt. Deswegen sind auch manche Devotees erstmal ganz baff, oh, sowas gibt es auch, das kenne ich ja nicht. Und so. Und deswegen sind unsere, sagen wir mal, Reaktionen wirklich total individuell verschieden auf so etwas. Auch weil wir ja auch ganz andere Individuen sind, nicht? Also, manche von uns kommen im letzten Leben aus einer Höhle im Himalaya hervor, während andere aus einer Diskothek hervorkommen, sozusagen. Also da gibt es ganz andere Reaktionen darauf. Und alles ist okay. Also das alles ist gut. Man braucht das auch nicht unbedingt gut zu finden. Aber es geht uns hier darum, das heilige Dharma zu kontaktieren. Und wenn wir nicht, so sagen uns die Schriften, und ich werde morgen euch ein paar Dinge daraus vorlesen, wenn wir uns nicht physisch da rein begeben können, weil wir einfach keine Tickets haben im Augenblick, dann kann man sich mental zum Heiligen Dharma hineingehen. Gut, Also bitte diskutiert unter euch Nachbarn ganz kurz und dann möchte ich euch tatsächlich auf eine Pilgerreise losschicken.
Da haben wir jetzt in der nächsten Übung genau das Richtige für euch. Ich muss euch auch sagen, als ich das erste Mal anfing mit diesen Sachen, also ich hörte zunächst einmal davon in einem ganz alten Seminar, was ich gab, irgendwo in der Schweiz und habe dann, ich glaube, Syamananda, der zu der Zeit die Dedis in Zürich verehrte, gebeten, so ein Guideline für Manasi Seva zusammenzustellen von dem Dedi Handbook. Und das hattest du dann gemacht und wir hatten das dann durchgegangen. Und ich habe dann einfach gesehen bei mir, dass ich, sagen wir mal, diesen Bereich erst noch beschreiten. Also ich weiß nicht, irgendwie in mir war das war so etwas Neues, was ich noch nie getan hatte. Und es ist natürlich so, dass der Geist dann schwarze Löcher hat. Wenn ich euch einen Film zeigen würde, vielleicht ein Abenteuerfilm mit einer intensiven Schlacht zwischen Normannen und Hunnen, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht so leicht schwarze Löcher haben, weil das ist etwas Bekanntes. Da kann man relaten. Also das... Oder es braucht nicht gleich sowas zu sein. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, sagen wir mal, uns mit diesen Themen trotzdem auseinandersetzen, diesem Thema uns geistig vorzubereiten, um Krishna entgegenzukommen. Dieses Denken an Krishna ist sehr, sehr wichtig. Und da müssen wir erstmal verrostete Materialien nehmen und abstauben und entrosten, bevor das richtig funktioniert. Also so ist das jedenfalls bei mir. Ich möchte aber hier auch sagen, dass wir auf diesem... Ich denke nicht, dass es etwas ist, was man täglich machen sollte oder täglich versuchen sollte. Denn es ist nicht so wichtig, es ist nicht so in den Vordergrund gestellt, wie über Krishna zu hören und seine heiligen Namen zu chanten. Und genau hierzu möchte ich euch jetzt in der letzten Übung heute einladen. Ich habe mir gedacht, dass wir einfach mal in diesem Seminar eine Als-ob-Situation erzeugen, eine theoretische Situation, die sich ergibt, wenn man auf einer Pilgerreise ins Heilige Dham geht. Na, oft ist es so, dass man dort Menschen kennenlernt, die man noch nicht gekannt hat und mit denen man sich dann austauscht. Viele Freundschaften haben sich so gebildet schon. Sharangataku hat, wir waren in Spanien, er hat ganz viele Leute wiedererkannt, die er in Mayapur Dham getroffen hat. Auch ein Freund von dir. Nicht? Also eine Pilgerreise ist so ein bisschen ein Vorstoß auch ins Ungewisse, wo man neue Bekanntschaften macht. Und ich wollte euch einfach in willkürliche Gruppen zusammenbringen, Gruppen von 3 oder 4, und dann euch ein Pilgerbuch mitgeben und euch bitten, für eine halbe Stunde zusammen einen heiligen, also so zu einem Ort zu gehen und einfach euch vorlesen, dass ihr vorliest über den heiligen Ort. Ich werde euch so Pilgerbücher geben, Guidebooks, wie zum Beispiel Govardhan Hill und so. Und dann könnt ihr darin blättern und euch einen Ort ausfindig machen und euch dort hinsetzen und darüber lesen, euch besprechen. Und die jungen Devotees, die noch nicht da waren, können einfach sagen, okay, wir nutzen die Zeit und singen Hare Krishna. Nicht? Das kann man machen. Oder also
dass man irgendwie auf spirituelle Art und Weise an einem heiligen Ort verbringt. Findet ihr die Idee gut? Dass ihr einfach mal, man muss sich da so ein bisschen überwinden. Sharanka Thakur hatte mir was sehr Schönes gesagt in Spanien. Er hat da einen Devotee kennengelernt. Wie heißt er nochmal? Dein Freund? Gopa Vilas. Und den anderen aus Portugal? Siddhaswarup, nicht? Oder ist das Rupa Vilas von Portugal? Die haben sich getroffen, glaube ich, in einer Küche in Mayapur und haben sich vorgenommen, weil sie an einem heiligen Ort sind, nur über Krishna-bewusste Dinge zu sprechen. Die haben einfach mal über nichts anderes gesprochen. Also auch gar nicht über Shaving Creams. Männer sprechen, also ich spreche jedenfalls immer über Shaving Creams, was gut ist, nicht? Oder so. Also, sondern nur über solche Themen und haben gemerkt, wie sie auf diese Weise spirituellen Fortschritt gemacht haben. Und so möchte ich euch bitten, ich kann vielleicht mal den Krishna Prema Rupa und den Divya Singha an die Tür so stellen, mit so einem Haufen von Pilgerbüchern. Hier kommen noch mehr. Was? Oh ja. Wie machen wir das am schnellsten? Ah! Mein Gott, ist die schwer. Was hast du denn damit gemacht? Die sind ja aus Eisen. Was wir machen ist, wir würden uns also jetzt in Gruppen bilden. Ja, wir würden Gruppen bilden. Und zwar möchte ich euch bitten, wir brauchen 14 Gruppen, 15 Gruppen sogar. Wir zählen jetzt einfach einmal durch bis 15 und ihr müsst euch die Nummer merken. Wenn ich jetzt also meine Nummer 3 ist, dann merke ich mir 3 und treffe mich dann mit all den Dreiern. Und dann gehe ich mit denen auf eine Pilgerreise zusammen. Das wäre also die Dreier-Pilgerreise. Oder so gibt es die 6er-Pilgerreise und so weiter und so fort. Gut, also fangen wir hier an. 1, das musst du dir jetzt merken, nicht?
2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1.
Super!
3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Kommt ja genau hin. So, jetzt, da sind auch noch, die bilden eine gesonderte Pilgergruppe. Die weil die englischsprachig sind, die brauchen für sich Englisch. Bhagavati, ne? Ihr seid die Englische. So, wenn ihr jetzt bitte euch zusammenfindet, die Einser vielleicht hier in diesem Bereich, die Zweier da, die Dreier hier und dann gibt es da noch einen Raum und da dann einen Tischraum und so verteilt ihr euch und ich möchte euch bitten, wirklich nur mit dem Pilgerbuch ausgestattet, euch irgendwo hinzusetzen und einfach spirituelle Gemeinschaft zu pflegen an den heiligen Orten. Das Prasadam ist ein klein bisschen später. Das gibt es um 2:10. Also ihr habt eine halbe Stunde ungefähr und könnt dann um 2:10 Prasadam nehmen und ich werde euch dann heute Abend, wenn wir uns sehen, wann sehen wir uns eigentlich? Um 19 Uhr erst. Ja, wir sehen uns dann um 19 Uhr, dann werden wir aus einem Hut heraus eure Gruppe fischen und euch bitten, mitzuteilen, was ihr erlebt habt auf eurer Pilgerreise. Also ihr müsst euch versuchen auf eine spirituelle Art und Weise euch zu auszutauschen. Ist genauso, als ich damals, es kommt manchmal vor, wenn man zum Kailash reist, dass man so zusammengewürfelt wird. Und man ist mit wildfremden Leuten und will mit denen natürlich pilgern, nicht? Und mit denen etwas Spirituelles erleben. Und so ist auch in diesem Fall, dass ihr etwas Spirituelles zusammen macht. Ich würde sagen, ihr blättert in dem Buch und wenn was Interessantes da ist, lest ihr vor und unterhält euch daraus. Hier gibt es noch etwas, was...
Was ich ganz kurz sagen wegen heute, wir haben noch zwei optional Sessions, also noch zwei optionale Sessionen, Meetings. Die eine findet von 5 bis 6 Uhr statt und ist auch eine Group Chapa. Also für all die, die ihre Runden heute nicht gechantet haben, zu Ende, können sich treffen, wenn sie möchten. Und letztes Mal...
Wo denn?
Hier im Tantraum. Letztes Mal hat Korahari Prabhu das gemacht und dieses Mal wollten wir Shri Krishna Premarupa Prabhu bitten, wenn du vielleicht die Gruppe anleiten kannst. Schön. Und dann, danke. Und dann von 6 bis 7 gibt es eine Optional Kirtan Klasse und wir wollten Shamananda Prabhu bitten, aber dadurch, dass wir uns nicht mehr treffen, geht es für dich, dass du die anleitest? Okay. Und dann für die, die Kirtan machen wollen, bevor wir uns offiziell treffen, sehen wir, die können hier dann von 6 bis 7 auch Kirtan machen. Okay, nur so viel. Und Mahlzeit und ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit in Vrindavan oder Mayapur oder Jagannath Puri jetzt. Haribo.
Haribo.